Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Reihe in der Reihe. Sie sind hier bei meinem wöchentlichen Podcast zur Politik und zum ganzen Rest und gleichzeitig bei der Reihe über große politische Philosophen und ihr Verhältnis zur Freiheit. In der letzten Woche habe ich begonnen, mich mit Platon auseinanderzusetzen, mit dem, wie in vielen Bereichen der Philosophie in gewisser Weise alles anfing, zumindest in Gestalt systematischer Philosophie, sehr ausgearbeiteter und detailreicher Philosophie. Platon gilt nicht als Freund der individuellen Freiheit. Er wurde ganz im Gegenteil stark dafür kritisiert, dass er sozusagen Vordenker des totalitären Staates gewesen sei. Diejenigen, die das sagen, haben einen Punkt, komme ich etwas später dazu. Aber mir geht es in dieser Reihe nicht vor allem darum, zu unterscheiden, wer nun für oder gegen die Freiheit oder eine freiheitliche Ordnung war, sondern das Denken großer politischer Philosophen nutzbar zu machen für freiheitliches Denken. Also zu überlegen, was kann man aus den Fragen, aus den Antworten, aus den Methoden, aus der Kritik der jeweiligen Denker lernen, wenn man Argumente sucht, Begründungen sucht, Theorien sucht, die eine freiheitliche Gesellschaft, einen Staat, der die Freiheit achtet und verteidigt, grundieren können. Ich habe in der letzten Woche mit Platon begonnen, das hieß Platon und die Freiheit Teil 1. Ich empfehle natürlich allen, das anzuhören. Man kann aber, glaube ich, auch ohne den ersten Teil zu hören, einiges mitnehmen aus dem zweiten Teil. Im ersten Teil habe ich ein wenig über Platons Ideenlehre, über seine Vorstellung, dass es eine sozusagen übergeordnete, dem Sinnlichen übergeordnete Welt der Ideen gibt, zu der man durch Denken, durch Schulung des eigenen Geistes, von Platon übrigens sehr umfassend, sehr ganzheitlich gesehen, aufsteigen kann. Die Ideenwelt ist da und ich hatte schon erläutert, dass wenn man das auf das Politische oder auf das Zusammenleben, auf die Ordnung des Zusammenlebens, auf den Staat bezieht, hier schon ein wichtiger Ansatzpunkt ist. Denn Platon versucht und die Akteure in seinen Dialogen versuchen, in abstrakten, allgemeinen Kategorien zu denken und sich über das unmittelbar Sinnliche, das kurzfristig Relevante, das, was sozusagen ins Auge direkt fällt, zu erheben. Platon denkt in und sucht nach allgemeinen Prinzipien, nach Tugenden, nach Regeln. Das ist etwas, was eine Philosophie der Freiheit unbedingt auch tun sollte und muss. Und die liegen jenseits kurzfristiger Interessen, kurzsichtiger Beobachtung. Das hatte ich im ersten Teil erläutert. Und werde heute auf das etwas mehr politische Denken, das im engeren Sinne politische Denken eingehen. Ich hatte auch schon erläutert, wie ich das immer strukturieren will, die allgemeine Methodik. Danach kommt die Kritik oder die Beobachtung zum aktuellen Zusammenleben. Und dann kommt das, was in dem Werk der jeweiligen politischen Philosophen sozusagen konstruktiv ist. Also wo es darum geht, wie sie sich eine ideale Ordnung vorstellen oder wie sie sich eine bessere Ordnung vorstellen. Dieser Unterschied ist außerordentlich wichtig, die Unterscheidung zwischen einer idealen Ordnung. Ich hatte mich an dieser Stelle schon oft, jedenfalls mehrfach, mit Utopien und dem Pro und Contra überhaupt von utopischem Denken befasst. Und Platon liegt zumindest Platon befindet sich jedenfalls in der Auffassung vieler seiner Rezipienten auch am Anfang des utopischen Denkens, wenn er natürlich auch diesen Begriff noch nicht kannte, der kommt sehr viel später bei Thomas Morus erst vor. Also, Heute geht es zunächst um die Kritik an den bestehenden politischen Verhältnissen. Ich hatte zur Biografie zu dem, was damals war, im ersten Teil schon etwas gesagt. Platon lebte in der griechischen Demokratie, in der Demokratie eines griechischen Stadtstaates, und er hatte relativ viel zu kritisieren an den politischen Verhältnissen, die er vorfand, in denen er lebte und die er auch versuchte zu beeinflussen. Er war also auch ein Philosoph, der politisch wirken wollte. Er hat es einerseits gemacht, indem er versucht hat, einen Tyrannen, nicht in Athen selbst, sondern auf seinen Reisen mehrfach zu beraten, zu erziehen, ihm dabei zu helfen, in die Welt der Ideen aufzusteigen und ein besserer Herrscher zu werden. Er hat es andererseits dadurch versucht, dass er politische Debatten nachgezeichnet hat, versucht hat zu beeinflussen durch Sokrates, seinen Lehrer, den er zur Figur in vielen seiner Dialoge macht, insbesondere in den Dialogen der mittleren Schaffensphase, zu dem das bis heute bekannteste Werk gehört, Der Staat. Ich halte das noch mal kurz hoch in der Reklamausgabe. Ich denke, dass die neuere Übersetzung tatsächlich deutlich lesbarer ist und auch klarer zu rezipieren ist für heutige Leser. Mehr als die alten, die oft noch im Umlauf sind, die vielleicht schöner zu lesen sind. Ich glaube aber, dass die neuen Ausgaben tatsächlich sinnvoller zu verwenden sind, wenn man sich aus der Perspektive des nach Ideen, nach Gedanken, nach Anregungen Suchenden befindet. Wenn man ein sehr starkes historisches Interesse hat, mag das vielleicht nicht so sein. Aber mein Interesse ist sozusagen philosophisch. Also, wir bewegen uns, Entschuldigung, zuerst in diesem Werk aus einer mittleren Schaffensphase. Aber, und das ist eine Entwicklung bei Platon und eine Entwicklung, die für die Grundlegung der politischen Philosophie sehr wichtig ist. Wir bewegen uns auch in seinem Spätwerk Nomoi, die Gesetze. Ich hatte im ersten Teil schon angedeutet, dass man Platon mit einigen guten Gründen als Vordenker, nicht als Begründer, aber als Vordenker des Rechtsstaates betrachten kann, da es ihm immer sehr stark um Regeln ging. Aber seine Kritik in Der Staat oder die Kritik der Akteure in seinem Dialog bezieht sich erst einmal auf Personen und auf sehr konkrete Verhältnisse. Er bevorzugt jedenfalls in Der Staat und letztlich auch später noch die Herrschaft der Gebildeten, der Ausgewählten. Es wird genannt Aristokratie, er nennt es Aristokratie. Das darf man aber in keiner Weise verwechseln mit einer Herrschaft, die auf irgendwie Erbrecht oder so etwas begründet ist oder Geborenenrechten. Aber hier setzt er seine Kritik an. Er geht erstmal davon aus, dass es so etwas mal gegeben hat, dass die Besten geherrscht haben und dass das dann degeneriert. Und zwar erst einmal zur Herrschaft der Besitzenden und Einflussreichen, die nicht mehr die Interessen des großen Ganzen im Blick haben, die sie aus den allgemeinen Ideen des Guten, des Gerechten und so weiter schöpfen, sondern immer stärker ihre eigenen Interessen im Blick haben und dann, das kommt hinzu, selber schwächer werden. Nicht schwächer vor allem, wenn auch nicht ausschließlich, nicht vor allem in einem körperlichen Sinne der Stärke und der Tapferkeit. Das ist nicht die Sache der Herrscher, das ist dann in der Idee von Platon die Sache der Wächter, sondern in einem Sinne, dass sie immer stärker eigeninteressiert werden und immer weniger widerstandsfähig werden. Die verlieren dann so nach und nach die Herrschaft, werden nicht mehr akzeptiert und dann kommt die Demokratie. Und die Demokratie wird von Platon nicht grundsätzlich abgelehnt, aber er kritisiert, und das ist sehr sinnvoll, bis heute sich darüber Gedanken zu machen. Auswüchse der Demokratie und Folgeerscheinungen der Demokratie. Erstens, dass Menschen in demokratischen Systemen, das ist etwas, was uns bis heute verfolgt, wo ich Platons Lösung des Ganzen nicht akzeptieren würde, aber es ist trotzdem wichtig als Analyse, wo Menschen sehr stark aus kurzfristigen Erwägungen, aus Stimmungen, ohne auf die Ideen des Guten und des Gerechten zu schauen, entscheiden. Und in der Demokratie sind sie sehr leicht anfällig für Demagogen, für Ideologen, für Agitatoren, für Menschen, die ihnen etwas vorgaukeln. Für Menschen, die nicht das Interesse haben, die anderen Menschen zu führen, um sie allgemeinen Prinzipien folgend zu einem besseren Leben, zu einem besseren Zusammenleben, wenigstens zufrieden zu führen. Nein, sondern die das Interesse haben, persönliche Herrschaft anzuhäufen, Tyrannen zu werden. Das ist etwas, unter dem Dach kann man sich fast jede aktuelle Gesellschaft anschauen. Diese Tendenz gibt es immer. Die Tendenz, dass in Demokratien Agitatoren sehr stark werden, Demagogen sehr stark werden und die Tendenz, dass Eigentum, Machtverhältnisse zu Platons Zeit, vor allem Bodeneigentum, zur Erlangung politischer Macht, Macht über andere, missbraucht werden können. Diese Analyse hatte er, die führt dann aus seiner Sicht oder kann führen zur Tyrannis, nämlich zur Herrschaft von wenigen, die dann nur noch den eigenen Machterhalt als Interesse haben. Die nur noch kurzfristig, er sagt nicht, dass die automatisch und immer gegen die Interessen aller oder auch nur der Mehrheit regieren, aber die sehr von kurzfristigen Stimmung, kurzfristiger Zustimmung und so etwas abhängig sind und diese aber auch erzwingen und mit unlauteren, ungerechten Mitteln erlangen können. Das ist seine Kritik an den politischen Verhältnissen und seine Vorstellung davon, wie die Genese politischer Systeme erfolgt. Also, es ist einerseits denkbar, ein System, in dem es Eliten gibt, nie Erbeliten übrigens, hat immer wieder betont, dass es sowohl möglich sein muss, aus der jeweils herrschenden Gruppe, von der er, da komme ich etwas später dazu, wollte, dass es die Philosophen sind, dass aus der herrschenden Gruppe jemand ausgestoßen werden kann, wenn er nicht den Weg geht zum höheren Wissen, zum Ganzheitlichen. Und gleichzeitig musste auch die Möglichkeit jederzeit da sein, in diese Gruppe aufzusteigen. Wenn sich also herausstellte, dass jemand, das ist ein Mensch, übrigens Männer und Frauen gleichzeitig, das Potenzial, modern gesprochen, hatte, um in den Philosophenstand, in den Herrscherstand, in den aristokratischen Herrscherstand aufzusteigen, dann sollte ihm oder ihr das immer möglich sein. Das ist interessant. Wovor er Angst hatte, waren einerseits die kurzfristigen Entscheidung der Demokratie in einer ungeregelten Form, in der es nur um Meinungen geht, nur um kurzfristige Dinge und andererseits die Machtanhäufung Einzelner und das Stellen individueller Interessen über die Interessen des Gemeinwesens. Noch einmal zur Erinnerung, das gesamte Denken Platons bewegt sich auf der Ebene des Stadtstaates, wo eine Stadt plus das Umland, in dem Bauern lebten, vor allem beherrscht wurde und einem bestimmten politischen Modell unterlag. Alle der vielen verschiedenen Stadtstaaten, die es zu seiner Zeit gab, hatten leicht unterschiedliche politische Ordnungen, von sehr tyrannischen bis zu sehr demokratischen. Tyrann ist jetzt hier gesehen einfach als Einzelherrschaft, bis zu sehr demokratischen System, also wo die Bürger, nicht die Sklaven, aber die Bürger, die Vollbürger über sehr viel mit abstimmen konnten. Was er auch beobachtete und was bis heute sehr interessant ist, ist, dass in einer Demokratie die Auswahlverfahren immer willkürlicher werden. Also er diskutiert zum Beispiel, beziehungsweise die Akteure in seinen Dialogen, ich hatte das im ersten Podcast schon gesagt, die ganzen Werke sind in Dialogform geschrieben, da werden Meinungen hin und her gespielt. In der Staat ist Sokrates sozusagen der, der den besten Zugang zur Weisheit hat, auch wenn er nur Fragen stellt und sagt, dass er eigentlich nicht viel weiß. In Dialogform also wird immer wieder diskutiert, was alles richtig sei in einem Staat und wie die Staaten davon abweichen. Und da geht es auch um die inneren Abläufe von Demokratien. Es wird gesagt, in Demokratien finden sich immer weniger der wirklich guten Menschen bereit, politische Verantwortung zu übernehmen. Oft wird dann sogar gelost für politische Ämter, die Qualifikation spielt gar keine Rolle. Demokratien haben also eine starke Tendenz, sich selbst von innen zu zerstören oder in Tyrannis abzugleiten. Er war absolut kein Anhänger einer Tyrannis, hat sich andererseits gleichzeitig Gedanken darüber gemacht, wie man Tyrannen erziehen kann. Oder wie sie die Tyrannen in einen Status des Geistes kommen können, in dem sie das Allgemeininteresse im Auge haben. Denn, und hier kann man ihn natürlich auch kritisieren, Platon glaubte, dass es ein Interesse, dass es ein System von Werten, Prinzipien, Ideen gibt, an dem sich alle Menschen orientieren können und sollen. Und dass dieses System des Gerechten, des Guten mehr oder weniger unveränderlich ist. Und dass es die Aufgabe aller Menschen wäre, sich in sein System einzuordnen, das diese Ideen anstrebt. Bevor ich weiterrede über Platon in diesem zweiten von insgesamt 3 Teilen zu Platon, ein kurzer Hinweis. Sie können diesen Podcast auf allen Plattformen, auf denen Sie ihn hören, auch abonnieren. Das hilft allen in diesem audiovisuellen Angebot und wir würden uns sehr darüber freuen. Über Likes, Kommentare jeder Art, natürlich auch auf allen Plattformen. Kommentare gehen nicht auf allen, aber doch da, wo es geht. Also wir würden uns sehr freuen, wenn Sie asozial abonnieren. Dann werden Sie informiert über jeden weiteren Podcast, insbesondere auch über jeden, der sich mit Geschichte des politikphilosophischen Denkens, mit der Geschichte des politikphilosophischen Denkens befasst. Heute werde ich jetzt noch ein paar Worte zu seiner Kritik und zur Genese in seinem Werk sagen. Im dritten Teil werde ich dann tatsächlich über seine konkreten Vorstellungen, und zwar in diesen beiden verschiedenen Phasen seines Lebens, seines Schaffens, der Staat und in die Gesetze, also welche seine konkreten Vorstellungen waren, wie ein Staat aussehen müsste und welchen Status die hatten, ob das sozusagen nur ein ideales Bild war, dem man sich annähern kann oder nach dem man streben soll, oder ob es konkrete Reformvorschläge waren. Das ist ein wenig umstritten, ich werde aber versuchen, darauf ein paar Antworten zu finden. Doch jetzt nochmal zurück zur Kritik an den bestehenden Verhältnissen. Platon hat, und das ist auch sehr modern, sehr stark gesehen, dass Mythen, Geschichten, heute würde man sagen Narrative über die Geschichte, über Götter, dass die das Handeln der Menschen sehr stark beeinflussen. Er glaubte also, dass derartige Mythen das Potenzial haben, sowohl gutes Verhalten, das Streben nach dem Gerechten, als auch schlechtes Verhalten. Zum Beispiel bei Helden, die sich negativ verhalten, die in einer Weise handeln, die nicht tugendhaft ist, die nicht gerecht ist, die nicht gut ist. Solche Helden können auch das Handeln beeinflussen. Das ist sehr interessant. Also er hat das sehr stark gesehen, dass die geistige, kulturelle Umgebung der Menschen einen sehr starken Einfluss auf ihr Handeln hat. Und er war skeptisch gegenüber vielen der Heldengeschichten, der Mythen, die zu seiner Zeit so erzählt wurden, weil er glaubte, sie waren den Ideen des Guten, den Ideen des Gerechten, den Ideen des Tugendhaften entgegengesetzt. Er hat daraus Folgerungen gezogen, später dann im Buch, und über die ich aber auch später reden werde, die aus meiner Sicht dann wirklich sehr weit weggehen von allem, auch nur annähernd freiheitlichen Denken. Interessant ist jedoch, dass er sich sehr stark Gedanken gemacht hat oder die Figuren in seinen Dialogen sehr stark darüber nachdenken lässt, welche Wirkung denn so etwas hat. Und das geht nicht nur um konkrete Narrative, sondern es geht auch um Kulturtechniken. Es geht ums Tanzen, es geht ums Singen, es geht um die Musik, es geht um den Umgang miteinander. Und er ist ein Vordenker all derjenigen, die sagen, dass so etwas bei der Analyse politischer Systeme und politischer Legitimität ganz außerordentlich wichtig ist. Das kann man sehr schön, vor allem in der Staat, verfolgen. Und er kritisierte, dass zu seiner Zeit sozusagen gleichberechtigt zur Suche nach den Ideen, nach der Welt der Ideen, nach der gleichberechtigt oder sogar dieser übergeordnet der Suche aus der Höhle des Unwissens, um das Höhlengleichnis sozusagen zu verwenden, gleichzeitig dazu einfach Geschichten nacherzählt werden, ohne sie zu hinterfragen. Er glaubte, dass prinzipiell alle Menschen die Möglichkeit haben, sich über das einfach Sinnliche herauszuheben, aber die Talente doch sehr ungleich verteilt waren und deshalb die meisten Menschen vor allem Besonnenheit brauchten, um sich mit der politischen Ordnung, die von weiseren Menschen als sie selber geregelt wurde oder geregelt wird, mit der politischen Ordnung, die geregelt wird, abzufinden und in ihr zu leben und in ihr selbst nach der Vervollkommnung zu streben. Das ist wieder etwas Positives. Er glaubte, dass alle Menschen grundsätzlich die Möglichkeit hätten, nach Selbstvervollkommnung zu streben. Allerdings glaubt er auch, dass die Talente sehr unterschiedlich verteilt sind. Aber ich wollte ja heute vor allem über seine Kritik reden. Und ein interessanter Punkt, der vielleicht oft ein bisschen zu kurz kommt, ist der Kritik an den Gebildeten selbst, politische Verantwortung zu übernehmen, tatsächliche Verantwortung zu übernehmen, an der Regelung der Staatsgeschäfte mitzuwirken. Er sagt, viele Philosophen, die gelten zwar einerseits als ein bisschen wirr und ein bisschen abgehoben, andererseits sehen sie aber auch die Staatsgeschäfte, die Mitwirkung an der Regierung, am Regieren als etwas Niederes an, überlebten, dass sie sich selber erhoben ansehen oder erhaben ansehen. Auch das wird von Platon kritisiert. Das ist interessant, das ist auch eine interessante Beobachtung, die man für später sehr gut gebrauchen kann, für die Analyse späterer Zeitalter, späterer politischer Ordnungen, dass viele derjenigen politischen Denker, die sehr viel zu kritisieren hatten, und zwar zu Recht, sich davor gefürchtet haben, selber Verantwortung zu übernehmen. Und das ist aus meiner Sicht außerordentlich verständlich. Das ist doch eine Frage jedenfalls, die man sich immer wieder stellen kann und muss, inwieweit es auch, wenn man über moralische Forderungen, über Forderungen an Politik, an politische Systeme redet, inwieweit es sozusagen auch eine Verantwortung gibt, selber sich zu beteiligen. Ich habe keine gute Antwort auf diese Frage, das sage ich hier gleich. Aber es ist etwas, worüber es sich lohnt nachzudenken. Lohnt es, mehr Dinge zu analysieren, zu kritisieren, vielleicht auch vorzuschlagen? Oder lohnt es mehr, zu versuchen, wenigstens Teile der eigenen Konzeption umzusetzen? Und dann sind wir bei der Frage der Kompromisse. Mit dieser Frage beschäftigt sich Platon übrigens sehr stark in den Gesetzen, in den Nomoi. Dann, das ist ebenfalls sehr interessant. Denn mein Ziel hier ist es ja, sozusagen Ansatzpunkte für Denken, für die Freiheit zu finden. Und auch da gibt Platon außerordentlich viele Anregungen. Ergo, heute habe ich mich mit dem kritischen Teil befasst. Vielleicht zum Abschluss noch ein kritischer Teil, etwas, was er kritisiert hat, das sehr stark wiederum zur Kritik an ihm, auch aus liberalen Kreisen, Anlass gegeben hat. Er hat ein extrem kritisches Verhältnis zum persönlichen Eigentum, jedenfalls zu größerem persönlichem Eigentum. Später, da komme ich dann im dritten und abschließenden Teil meines Podcasts dazu, wird er sagen, dass die politischen Herrscher überhaupt kein Eigentum haben dürfen. Jedenfalls sagt er das in der Staat. Aber er denkt, das Eigentum, das Streben nach Eigentum schädlich ist. Dass individuelles Eigentum schädlich ist. Und er denkt, dass private Bindungen schädlich sind. Das ist etwas, was er auch kritisiert. Er kritisiert die Familie sehr stark. Da haben ganz viele, und zwar ganz außerordentlich unsympathische Denker auch, sich daran angeschlossen. Er glaubt, dass zumindest für die Herrschenden, für die politischen Machthaber, Familien etwas Schlechtes sind. Individuelle Bindungen. Und da entfernt er sich dann tatsächlich ziemlich stark von jedem Konzept der individuellen Freiheit, wenn er glaubt, das ist so ein Motiv, was er immer wieder hat. Er setzt den Staat, die staatliche Ordnung mit der inneren Ordnung eines Menschen, mit den inneren Teilen des Bewusstseins eines Menschen sehr stark in Beziehung. Wenn er also glaubt, dass Staaten, Gemeinwesen nur auf der Grundlage von Vernunftentscheidungen regiert werden sollen, kann man da noch mitgehen. Wenn er aber die Folgerung zieht, dass deshalb Menschen sich von persönlichen emotionalen Bindungen und materiellen Interessen vollständig lösen sollen, auch die Herrschenden, dann kann man das einerseits vielleicht als Fantasie und praktisch unmöglich ansehen, was er selber getan hat, später in den Gesetzen gewisserweise. Aber man kann auch sagen, dass er damit das Menschsein einschränkt. In seinem Denken, in seiner Suche nach einer idealen Ordnung, nach idealen Formen des Zusammenlebens. So, das war's für heute in Teil 2 meines Podcasts Platon und die Freiheit. Ich hoffe, ich habe wenigstens ein bisschen zum Widerspruch angeregt, vielleicht ein paar Perspektiven geöffnet auf Platon. Ich kann allen nur empfehlen, ihn zu lesen. Nicht nur die politikphilosophischen Werke, aber die enthalten auch sehr viel von seinem systematischen Denken, von seiner systematischen Herangehensweise an die Welt der Ideen, an die Welt der Erscheinung und so etwas. Es ist eine Freude und es ist immer eine Bereicherung, das zu lesen. Und man wird nicht Antworten auf ganz aktuelle politische oder politikphilosophische Fragen bekommen. Man wird aber mögliche Wege erkennen können, auf denen man beim Nachdenken darüber gehen kann, ohne dass feststeht, wo man dann ankommt. Ich hatte eine derartige Frage ja schon angedeutet. Also, so verabschiede ich mich vom Podcast Platon und die Freiheit Teil 2 und freue mich schon auf Platon und die Freiheit Teil 3 in der nächsten Woche und sage Tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.